Gestern kam unser Sohn abends 6:30 nach Hause. Früh 7 aus dem Haus. Ich wusste das nicht. Hatte extra Mittagessen gemacht. Aber wer nicht kam, war der Sohn. Und als er dann auftauchte am Abend, sagte ich: Wo kommst du denn her? Ich komme immer am Freitag so um diese Zeit nach Hause. Das kann nicht sein, sage ich. Letzte Woche bist du unmittelbar nach der Schule zu Hause gewesen. Das stimmt nicht. Ich bin ein bisschen eher da gewesen, aber ich bin auch erst um 4 da gewesen, sage ich. Das kann nicht sein. Gut, die Sache ist offen. Ich bin der Meinung, er ist letztes Mal um 2 da gewesen. Er behauptet steif und fest, ich bin erst später da gewesen. So ist das mit unserem Gedächtnis. Da passieren eine Menge Dinge und wir erleben das auch immer wieder, dass es Leute gibt, die immer steif und fest behaupten, ja, das war genau so gewesen und nicht anders. Und wir merken nicht, dass uns unser Gedächtnis mitunter einen Streich spielt. Wenn ich noch ein paar, nicht nur ein paar Tage, sondern ein paar Jahre rückwärts mich erinnere, dann habe ich so das Empfinden, dass damals unsere Welt noch viel schöner war, viel größer, viel harmonischer. Das Elternhaus war viel größer und viel schöner. Der Rasen war grüner. Der Sommer begann schon im Mai. Da war nämlich Mitte Mai, am 12. war immer Anbaden. Da öffnete unser städtisches Schwimmbad. Und da waren wir immer gleich die Ersten, könnte ich mir für heute gar nicht vorstellen, um diese Zeit. Der Frühling, den konnte man richtig riechen. So ist das mit der Erinnerung. Wenn wir ans Vergangene uns erinnern, dann hat man den Eindruck, dass es alles viel schöner gewesen. An die Schmerzen, an den Händen oder irgendwo anders, die sind irgendwie aus dem Gedächtnis raus. Ich habe vor einiger Zeit, nach 40 Jahren, das erste Mal die Orte aufgesucht, in denen ich als Kind gelebt habe. Ich kannte niemanden mehr, aber ich befürchte, mich kannte auch keiner mehr. Aber als ich mich da so auf eine Bank gesetzt habe, auf dem Markt und so die Augen zugemacht habe, dann sah ich die alten Autos. Na, die alten Autos, damals wahnsinnig alt, die Autos vorbeifahren, die Motorräder vorbeiknattern. Ich erinnerte mich an die Gesichter von Leuten, an den Bäcker, der bei uns im Haus war und wie das duftete, wenn das Brot frisch gebacken aus dem Ofen herauskam. Oder wir zum Bäcker hineingingen und uns die Kuchenränder holten. Keine Erinnerung mehr daran, was es für schlimme Zeiten gegeben hat. Wie uns die Mutter im Winter manches Mal die Ohren auftauen musste, na ganz so schlimm nicht, aber die waren richtig blau, die Füße wieder aufwärmen musste, wenn wir nach dem Schlittenfahren oder Skifahren mit eiskalten Füßen nach Hause kamen und sie die langsam wieder aufwärmte. Oder wenn wir mit dem Fahrrad gestürzt sind, wir fuhren mit kurzen Hosen, ohne Helm und Handschuhe, wer hat sowas getragen, und dann so großflächige Abschürfungen, ja, das war aber keine Erinnerung mehr an die Schmerzen. Könnte das sein, dass es, was die Vergangenheit betrifft, nicht nur das persönliche Leben ist, wo die Erinnerung verklärt, sondern sogar Dinge, die man gar nicht erlebt hat. Diese Tage unterhielten wir uns zu Hause darüber, dass es Erinnerungen gibt an Dinge, die man gar nicht selbst erlebt hat oder die man gar nicht mehr eigentlich wissen durfte, aber man kann sich erinnern. Warum? Weil man Bilder gesehen hat, weil die Eltern erzählt haben und so ist eine Erinnerung da. Und so gibt es auch eine Erinnerung an etwas, und zwar das berühmteste Abendessen, das es jemals gegeben hat, nämlich das erste oder für Jesus das letzte Abendmahl. Ich möchte mit euch einen Text lesen, der uns sehr bekannt ist, im 1. Korintherbrief, Kapitel 11, Verse 23 bis 27, 1. Korinther 11. Und da schreibt Paulus an die Gemeinde in Korinth: Denn ich habe es von dem Herrn empfangen, was ich euch heute weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot isst oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Wie ist das also mit der Erinnerung an das Abendmahl? Also keiner von uns hat das damals erlebt. Das sind ja fast 2000 Jahre her. Aber es wird uns berichtet. Aber auch hier stellt man fest, dass es eine Veränderung in der Erinnerung gibt. Und zwar hat eine Fachzeitschrift, Internationales Journal für Fettleibigkeit, eine Studie angestellt. Und zwar hat man 52 berühmte Gemälde über dieses Abendmahl untersucht. Und zwar über einen Zeitraum von 1000 Jahren. Und das Ergebnis war dieser Studie, dass sich die Proportionen auf dem Bild verändert haben. Proportionen bedeutet, dass die Speisen, meistens war es Fisch oder Lamm oder auch Schwein, die Speisen sind um fast 70% größer geworden im Laufe der Zeit. Das Brot ist um 23% größer geworden im Laufe dieser 1000 Jahre und die Teller um 2/3, also 66%. Man kann also zusammenfassen, zu immer kleineren Jüngergesichtern und Jesusgesicht wurden die Essensportionen immer größer. Und man hat den Eindruck, dass hier so ein Stückchen von der Hauptsache, von dem, worum es wirklich beim Abendmahl geht, der Blick weggelenkt wird. Die Nebensache scheint zur Hauptsache zu werden. Könnte das sein, dass das auch für unser Abendmahl gelten könnte? Ich stelle diese vorsichtige Frage. Luther übersetzte die Worte, die wir vorhin gelesen haben: Das tut zu meinem Gedächtnis, sagt Jesus. Habt ihr euch schon mal Gedanken darüber gemacht, was das bedeuten könnte? Das ist doch bestimmt nicht das Gedächtnis oder Erinnerungsvermögen von Jesus gemeint, oder? Aber es ist tatsächlich so, es gibt kein Gedenken an etwas ohne Erinnerung. Was meint Jesus also nach hier mit diesem: Das tut zu meinem Gedächtnis? Jedes Jahr wird diese Szene, aber nicht nur diese Szene, sondern die letzten Tage und Stunden von Jesus nachgespielt in ganz berühmten Spielen. Passionsgeschichte. Und es gibt viele Menschen, die das unwahrscheinlich anrührt und die zu Tränen gerührt werden, auch Männer. Aber meint Jesus das? Das tut zu meinem Gedächtnis, dass man möglichst in originalgetreuen Kleidern aus der damaligen Zeit das Wort wörtlich genau nachspielt, was sich da zugetragen hat? Das meint doch Jesus nicht. Oder hat dieses Gedenken vielleicht etwas mit Formen zu tun. Formen, wir merken, dass es auch da Veränderungen gibt. Wir ahnen ein bisschen etwas, vielleicht wenn wir an das Lied denken, das wir vorhin vor der Predigt gesungen haben. Du hast zu deinem Abendmahl als Gäste uns geladen. Ein Lied, das eine Melodie, die über 400 Jahre alt ist. Und ein Text, der 1947 dazu getextet wurde. Da sind Jahrhunderte dazwischen und Kulturen. Und das Lied, das wir nachher im Anschluss singen werden, also am Abschluss des Abendmahlsgottesdienstes, das ist aus den 70er Jahren, 1970. Es hat also nicht mit der Form zu tun. Oder hat das etwas mit der Form zu tun, dass wir als Adventisten haben das ja früher so gehabt, dass nur getaufte Adventisten am Abendmahl teilnehmen konnten? In der Zwischenzeit ist uns bewusst geworden, dass es nicht nur Adventisten gibt, die Christen sind, sondern es gibt eine Menge Christen, die im Abendmahl auch daran denken, was Jesus für sie getan hat. Und unser Abendmahl ist offen geworden. Es gibt auch die Form, das ist ja bei uns immer so, dass die Gemeinde bedient wird. Ja, wir gehen durch die Reihen und bringen euch das Brot und den Wein. Es gibt aber auch die Form, dass ich hier vorne stehen bleiben könnte und sage, ihr kommt mal alle bei mir vorbei. Wäre auch mal was. Aber es geht dabei nicht um die Form. Wobei es gerade sein kann, dass die Form auf uns anstößig wirkt. Aber worum geht es dabei? Natürlich hat das Abendmahl etwas mit dem Tod Jesu zu tun. Ist also eine ernste, was sage ich ernste, eine todernste Angelegenheit. Und damit wir ja nichts falsch machen, sind wir lieber sicherheitshalber ganz ernst. Und so feiern wir auch das Abendmahl. Und es hat lange Zeit gedauert, bis wir festgestellt haben, dass es auch im Abendmahl andere Aspekte gibt als den Ernst, den Todernst. Natürlich geht es um die Sünde im Abendmahl, um unsere Schuld. Aber es geht doch im Abendmahl auch darum, dass uns vergeben worden ist, oder? Sicherheitshalber nickt niemand, sehe ich. Uns ist vergeben worden. Natürlich ist das eine ernste Angelegenheit, dass Jesus für uns geblutet hat, für uns in den Tod gegangen ist. Aber das ist doch die Grundlage dafür geworden, dass wir aufrechten Blickes Gott in die Augen schauen können und sagen, danke Gott für das, was du für mich getan hast. Du hast mich mit dir versöhnt. Ich bin frei. Ich bin getrennt von der Schuld, von der Vergangenheit. Alles hast du für mich getan. Ist das ein Grund zum Feiern? Sehe ich jemanden nicken? Danke, Gerd. Ah ja, ein paar trauen sich zu nicken. Natürlich ist das ein Grund zum Feiern. Und das ist auch der Grund, weshalb wir als Gemeinschaft zusammengehören. Weil wir gemeinsam arm dran gewesen wären, wenn Jesus nicht gestorben wäre. Weil wir gemeinsam gerettet worden sind. Und das Großartige ist dabei, dass Gott uns so hinstellt, als hätten wir niemals gesündigt. Ich will das vielleicht versuchen, an folgender kleiner Begebenheit, die ich mir ausgedacht habe, zu erklären. Nico wohnt in einer Wohngemeinschaft, also in einer WG. Er kommt abends nach Hause, hat einen Bärenhunger, guckt in den Kühlschrank. Er hat nichts mehr da, aber von Ralf ist noch eine Pizza im Gefrierschrank. Er holt sich das Teil raus, bäckt das auf und futtert das hinter. Okay, der schlimmste Hunger ist vorbei. Ralf kommt nach Hause, hat auch Bärenhunger, guckt in den Kühlschrank, ins Gefrierfach, keine Pizza. Mensch, sagt er, ich habe gedacht, ich habe hier noch eine Pizza. Weißt du irgendwas? Nö, sagt Nico. Das ist so mit der Erinnerung. Manchmal kann man sich irren. Nächsten Tag schlägt von Nico das Gewissen. Das kann man doch nicht machen. Er kauft sich also eine Pizza, eine größere, eine leckerere Pizza und geht zu Ralf und sagt, Ralf, du, ich habe Mist gebaut, ich habe deine Pizza gefordert und ich habe auch noch dazu gesagt, ich wüsste nichts davon, tut mir leid. Kannst du mir verzeihen, hier zur Entschädigung? Okay, sagt Ralf, Entschuldigung angenommen, vergeb dir. Nico geht zu Gott und sagt, Gott, ich habe Mist gebaut. Wenn ich darüber nachdenke, frage ich mich, wie kann man so bescheuert sein und sich so verhalten, aber es ist nun mal passiert. Kannst du mir das verzeihen? Gott sagt, ja, Nico, ich verzeih dir. Am nächsten Tag, Nico ist wieder mit Gott im Gespräch. Da fällt dem Nico die Sache mit der Pizza wieder ein und sagt, Gott, wenn ich darüber nachdenke, mit der Pizza von vorgestern, das tut mir immer noch so unwahrscheinlich leid. Mensch, Gott, kannst du mir das vergeben? Sagt Gott, Augenblick mal, Nico, von welcher Pizza redest du überhaupt? Gott stellt uns so hin, als hätten wir niemals gesündigt. Ist euch das bewusst? Es ist eigentlich nicht zu fassen. Und das ist bei so kleinen Sachen wie einer Pizza oder bei anderen Geschichten, die da in unserem Leben passieren. Wenn wir zu ihm kommen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Und wie oft laufen wir gebeugten Hauptes herum und tragen Lasten aus der Vergangenheit, die Gott uns eigentlich schon lange vergeben hat, weil wir sie ihm vorgelegt hatten. Es ist ein Grund, freudig zu sein im Abendmahl. Den Text, den wir vorhin gelesen haben, da fällt uns auf, bei den Korinthern war noch etwas gewesen. Und zwar hat Luther übersetzt, dass wer unwürdig ist und dieses Mahl zu sich nimmt, der isst und trinkt sich zum Gericht. Manchmal verlieren wir aus dem Auge, dass das, was da in der Bibel geschrieben steht, nicht gestern passiert ist, irgendwo in Deutschland oder woanders, sondern 2000 Jahre her ist. Und man bei manchen Sachen nachgucken muss, was hat er denn überhaupt gemeint? Und so stellen wir fest, dass die große Gemeinde in Korinth unterschiedliche soziale Gruppierungen hatte. Da gab es die Reichen, die am Nachmittag schon zusammen saßen und miteinander ausgiebig feierten und aßen. Während die Ärmeren um diese Zeit noch arbeiteten und erst am Abend in diese Versammlung kommen konnten. Natürlich waren die Reicheren so christlich eingestellt, dass sie mit dem Abendmahl gewartet haben, bis die Ärmeren kamen. Und wenn man dann gemeinsam Abendmahl gefeiert hat, konnte man zwei unterschiedliche Geräusche hören. Das Magenknurren der Armen und die Verdauungsgeräusche der Reichen. Und da hat Paulus gesagt, was ihr da macht, naja, ich wollte schon sagen, ist Mist. Das steht nicht dort so geschrieben. Aber ihr macht die Gemeinschaft kaputt. Habt ihr vergessen, dass wir alle vor Gott an dieser Stelle arm sind? Habt ihr vergessen, dass wir alle dadurch leben, dass er sein Blut und sein Leben, sein Fleisch gegeben hat? Habt ihr das vergessen? In dieser Gemeinde konnte man diese Unterschiede merken. Denn die Reichen haben, ja, hochmütig, protzig ihren Reichtum in der Gemeinde im Gottesdienst zur Schau gestellt. Und das kann es ja wohl nicht sein. Und da sagt Paulus, das ist ein unwürdiges Essen von Brot und Trinken von Wein. Denn wenn es danach ginge, wer würdig ist, wer wäre denn das? Wieso nickt er jetzt? Wenn wir vergeben bekommen haben, sind wir alle würdig, oder? Wenn wir an das Abendmahl denken und wie wir das gesehen haben und sehen und wie das praktiziert wurde, müssen wir feststellen, dass vor 100, 200, 300 Jahren die Geistlichkeit das Abendmahl oftmals, ich muss sagen, missbraucht hat, um ihre Autorität zu unterstreichen und von den Gläubigen den Respekt zu erfordern. Denn wer war denn würdig? Nur die Geistlichkeit. Und die anderen, die waren es nicht. Heute ist die Gefahr auf einem ganz anderen Bereich. Heute besteht die Gefahr, dass wir nur noch die Gemeinschaft sehen, die Gemeinschaft untereinander. Ist ja wichtig an dieser Stelle. Aber was ist denn im Mittelpunkt? Im Mittelpunkt sind nicht Formen, was auch immer das sind. Ob ich stehe oder ob ich knie, ob ich liege oder ob ich sitze. Es kann keine Form sein, wie groß die Brotstücke sind, ob die viereckig sind oder ob die gebrochen sind, ob das Brot hart ist oder weich. Na gut, ich esse auch lieber weiches Brot. Und wenn das zu hart ist und man warten muss, dass der Wein das dann runterspült, ist es auch nicht so. Aber das sind Formen, ihr Lieben. Formen, an denen wir uns manchmal ärgern können. Worum geht es denn im Abendmahl? Es geht darum, was Jesus getan hat und was Jesus gesagt hat. Und es geht darum, dass Jesus gesagt hat, das sollt ihr so oft wiederholen. Nein, das sollt ihr so lange wiederholen, bis ich wiederkomme. Und Jesus hat gesagt, Luther übersetzte das so, tut das zu meinem Gedächtnis, in Erinnerung an ihn und an das, was er getan hat. Denn Jesus meint und er verspricht, wenn ihr miteinander Abendmahl feiert, dann bin ich mitten unter euch. Jesus verspricht, das Brot ist mein Leib und der Wein ist mein Blut, das ich euch gegeben habe, damit ihr Vergebung bekommen könnt. Jesus verspricht, und wenn du niedergeschlagen bist, dann will ich dich aufrichten. Dann sollst du erfahren, dass ich wirklich deine Schuld vergeben habe. Deshalb dürft ihr aufrecht vor mir stehen und nicht im Staub liegen, weil ich alles dafür getan habe, damit wir Auge in Auge gegenüberstehen können. Mit dem allmächtigen Gott. Ist das so? Ich glaube das. Darum darf es bei euch todernst zugehen. Aber vergesst nicht, dass es ein freudiges Ereignis ist. Denn ich habe euch vergeben. Ihr seid von mir eingeladen, verspricht Jesus. Von mir bekommt ihr, was ihr wirklich braucht. Gott sei Dank. Amen. Allmächtiger Gott und lieber Vater, danke, dass du uns zu deinen Kindern gemacht hast und dass du dafür gesorgt hast, dass nichts Trennendes zwischen dir und uns sein muss. Danke, dass du Schuld vergeben hast und wir fröhlich sein können darüber, aufblicken können in dein leuchtendes und strahlendes Angesicht. Herr, und dass das bald wahr wird und wir dich sehen können, so wie du bist, das mache du bitte bald wahr. Wir warten darauf und bitten dich, komme du bald, Herr. Amen.